Möchtest du noch kurz vorführen kommen? Also ich würde sehr gerne noch für dich beten. Vater, ich würde Danke sagen für den schönen Tag, für den schönen Morgen, dass wir zusammenkommen so frei, dass wir eine Gemeinschaft haben. Und ich danke dir für den Joshua, der uns heute deine Worte weitergeben wird. Und ich werde dich einfach einladen in den Raum, dass du durch ihn zu uns redest und dass du uns offene Herzen und Ohren schenkst für deinen Willen. Amen.
Dankeschön. Guten Morgen miteinander, auch noch von meiner Seite. Herzlich willkommen speziell allen, die das erste Mal da sind und das erste Mal seit langer Zeit wieder. Es ist eine Freude, euch alle zu begrüßen. Und gerade am Anfang, ich hoffe, es ist okay, dass ich ohne Job da vorne stehe. Es ist nicht meine Optimalwahl, aber ich habe gemerkt, wenn ich ihn abhalte, wäre die Leidenschaft nicht das Einzige gewesen, was in mir reingebrannt hat, Tag und Nacht. Genau, darum stehe ich jetzt ein bisschen sommerlich vor euch und hoffe, das ist okay. Wie Christina schon angekündigt hat, sind wir mit in der Markus-Serie. Das ist jetzt der vierte Sonntag. Tun wir kurz Revue passieren lassen. Was haben wir schon gehabt? Könnt ihr reinrufen? Was haben wir schon gehört? Was haben wir gelesen? Was ist heute geblieben? Eine Wortmeldung, bitte, eine. Johannes der Täufer, genau. Sonst noch etwas? Sonst helfe ich euch ein auf die Sprünge. Wir haben angefangen mit der Christina, dort ist es um Jesus und das Alte Testament gegangen. Der Anfang vom Markus-Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, Gottes Sohn. Dann ist es um die Botschaft von Jesus gegangen. Das Königreich von Gott ist da. Und letzte Woche haben wir in der Kleingruppe angeschaut, wie Jesus die Botschaft nicht nur in Worten, sondern auch in Taten den Leuten nähergebracht hat durch seine Wunderheiligen. Und immer wieder, bei all diesen drei Predigten, bei all diesen drei Sündungen, ist es auch darum die Frage gegangen, wer ist Jesus? Jesus, der Ankündigte, von dem, wo bereits die hebräischen Schriften geredet haben. Jesus, Gottes Sohn. Jesus, der Überbringer von der Botschaft vom neuen Königreich. Jesus, der Wunderheiler. Und trotz all diesen Identifikationen von Jesus, all diesen wunderbaren Sachen, die wir schon gelesen haben, wenn ich mitmache bei unserem Leseplan vom Markus-Evangelium, wo wir alles durchlesen, sind wir jetzt ja schon in Kapitel 13 und haben vielleicht auch mitbekommen, trotz all diesen Momenten der Erkenntnis, scheint es irgendwie ein bisschen ein Unbehagen mitzuschwingen in diesen ersten 8 Kapiteln von Markus. Irgendwie ist nicht einfach alles goldig und super. Weil Jesus verkündet nicht nur, dass Gottes Herrschaft anfängt. Er sagt den Menschen auch immer wieder, dass sie schweigen sollen. Nach der Wundertaten sagt der Geheilte, erzählt niemandem von dem. In Markus Kapitel 1 zum Beispiel heilt Jesus einen Mann, der von einem Dämon besessen ist. Das ist das erste Wunder von Jesus. Der Geist sagt zu ihm, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Also der Geist hat eigentlich wirklich etwas erkannt. Das stimmt. Aber trotzdem sagt Jesus ihm sofort, sei still. Es scheint mir, dass es im Markus-Evangelium ein krasses Ungleichgewicht gibt zwischen dem, wo der Markus einem Leser vom Brief oder vom Evangelium erklärt, wie im ersten Vers, das ist der Sohn Gottes, und dem, wo Jesus selber will, dass die Menschen über ihn erzählen. Es gibt ganz viele so rätselhafte Ermahnungen in den ersten 8 Kapiteln. Jesus verbringt irgendeinen öffentlichen Akt von der Macht und befiehlt den Menschen, sind ruhig. Ich kann euch im Nachhinein auch noch alle Bibelfers geben, wenn ihr wollt. Er richtet sich mit diesen Befehlen an Dämonen, an Geheilte und an Jünger. Und er redet auch viele Gleichnis und sagt sogar, ich rede in Gleichnis, damit sie nicht verstehen. Und die Jünger, die eigentlich die Gleichnis ausgelegt bekommen, verstehen es trotzdem nicht. Warum ist das so? Warum sagt Jesus, man soll schweigen? Und warum verstehen es die nicht, wo es eigentlich erklärt bekommt? Genau, danke. Dem Fragenkomplex, der Anfrage an Text, zeigt mir auch das Messias-Geheimnis. Weil es geht immer wieder um die Identität von Jesus als Messias. Wir sagen heute Christus, das ist einfach das griechische Wort für das hebräische Messias. Immer wenn die Leute das erkannt haben, hat er gesagt, pst, bist ruhig. Warum müssen die Menschen ruhig sein? Die Frage ist aufgeworfen worden und nachher eben auch als Messias-Geheimnis bezeichnet worden von einem deutschen Theologen aus dem 19. Jahrhundert, der William Wrede geheissen hat. Ich möchte euch mit euch kurz anschauen, was der gesagt hat, einfach um ein bisschen die Problematik ein bisschen genauer zu verstehen. Der Wrede, der gesagt hat, das sei ein Messias-Geheimnis, der war nicht so nett mit dem Text. Der hat gesagt, das war eine Erfindung von Markus, von dem, der das Evangelium geschrieben hat, im Nachhinein. Und der Grund dafür sei Schadensbegrenzung gewesen. Weil er hat einerseits gesehen, die Christen nach der Auferstehung haben geglaubt, Jesus ist der Messias. Aber er hat auch gesehen, dass andere gesagt haben, ja, Jesus hat das selber gar nicht behauptet. Jesus hat gar nicht wollen, der Messias sein. Und da gibt es irgendein Ungleichgewicht zwischen Nach-Ostern und Vor-Ostern. Und wie sagt das zu erklären? Der Wrede hat das versucht zu erklären, indem er gesagt hat, ja, der Markus hat im Nachhinein die Geheimnisgeschichte eingebaut, um einen Kompromiss machen zwischen diesen beiden Positionen. Jesus hat wirklich gemeint, er sei der Messias, aber hat es halt allen verboten zum Erzählen, bis zu der Auferstehung. Dann ist es der Jüngere frei gewesen, zum Erzählen. Darum hat man erst im Nachhinein gesagt, Jesus sei der Messias gewesen. Also das Ziel von Markus sei gewesen, mit dem Schwiegergeburt zu rechtfertigen, wieso Christen glaubt haben, Jesus sei der Messias, obwohl er das selber nicht behauptet hat. Das ist jetzt die These vom Wrede. Und ich werde mit euch morgen ein bisschen anschauen, wieso ich glaube, dass er nicht recht hat. Es ist nicht überzeugend, was er sagt. Ich glaube, es gibt drei Gründe. Die ersten beiden. Der erste ist, Jesus hat vielleicht im Markus-Evangelium selber nicht explizit gesagt, ich bin der Messias. Aber so, wie er sich verhalten hat, wie er das Königreich verkündet hat in den ersten 8 Kapiteln, mit seiner Wunder, mit seiner unglaublichen Autorität und auch der Fakt, dass er gekreuzigt worden ist als König der Juden, zeigt, dass er eine klare Ausstrahlung vom Messias gehabt hat. Zweitens gibt es auch einen ganz offensichtlichen Fakt, dass das Geheimnis ja ein mega schlecht gehaltenes war. Oftmals sagt Jesus, sind ruhig, aber dann gehen die Menschen gleich raus und erzählen. Jesus ist immer berühmter geworden. Vielleicht könnte man auch einer sagen, das Geheimnismotiv war da gewesen, um zu zeigen, wie unaufhaltbar Jesus war mit seiner Botschaft. Es gibt noch einen dritten Grund, wo ich denke, es ist der beste. Und den werde ich mit euch heute Morgen ein bisschen genauer anschauen, anhand vom Text. Wie das, wenn wir in eine Szene gehen, wo Jesus eben über seine Identität als Messias gerade redet. Christine hat das vorhin schon vorgelesen als Teil. Lesen wir es nochmal miteinander, die drei Verse. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Da sehen wir, Jesus akzeptiert eigentlich den Titel nach der Antwort von Petrus, aber sagt ihnen trotzdem, ihr müsst schweigen. Wie müssen wir diese Szene verstehen? Ich glaube, die Szene ergibt nur Sinn, wenn wir sie im größeren Kontext anschauen. Wenn wir sie anschauen, wo sie eingebettet ist, ins Markus-Evangelium, mit dem vorher und dem nachher. Ich habe ja geschrieben im WhatsApp, vielleicht für die, die es gesehen haben, ihr müsst die Bibel mitnehmen und das Schreibzeug, also die könnt ihr jetzt langsam vornehmen. Und für die, die sie nicht dabei haben, ich sehe es da vorne, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr mitzeichnen. Also, schauen wir zuerst mal im ersten Schritt an, was vor dieser Stelle steht. Das war Vers 27 bis 30 gewesen. Schauen wir mal an, was in der Vers gerade vorher steht, 22 bis 26. Hat jemand Lust, das vorzulesen?
Die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? dann die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause.
Danke für mal. Was fällt euch auf bei dieser Stelle?
Niemand soll das unten mit.
Genau, da steht das auch wieder. Sonst noch etwas?
Ich habe mich gefragt, wieso dass Jesus zwei Anläufe gebraucht hat zum Heilen.
Das ist ein bisschen komisch, gell?
Ja.
Ja. Und der Markus ist der einzige von den Evangelien, der die Geschichte drin hat. Und es gibt die These, dass der Matthäus und der Lukas ihre Evangelien eben so gedacht haben wie du und es ein bisschen peinlich gefunden haben und darum nicht von dem berichtet haben. Vielleicht könnte mir meinen, Jesus sei doch nicht so ein guter Heiler, wenn er zwei Anläufe braucht. Aber wenn wir die beiden Stellen, die wir jetzt gelesen haben, miteinander im Vergleich stellen, dann passiert etwas mega Spannendes. Tun wir die mal parallel nebeneinander. Da ist der Anfang. Links ist die erste Geschichte mit der Heilung, rechts ist die Geschichte mit der Frage von Jesus. Da haben wir im ersten Vers, sie kommen nach Bethsaida und Jesus kommt mit den Jüngern nach Caesarea Philippi. Dann trifft er in der Heilungsgeschichte einen Blinden, wo will, dass er geheilt wird. Und er macht so gerade. Er benetzt ihm die Augen mit Speichel und sagt, siehst du etwas? Bei den Jüngern fragt er ihn, für wer halten mich die Leute? Die Jünger antwortet, die einen für den Johannes den Täufer, die anderen für den Elia, andere für noch einen anderen Prophet. Bei der Heilung antwortet der Mann auf die Frage von Jesus, siehst du etwas? Ja, ich sehe Menschen, aber irgendwie ein bisschen unscharf. Sie sehen aus wie Bäume. Da hat Jesus ihm nochmal die Hände auf die Augen gelegt und Jesus fragt die Jünger nochmal, für wer haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Messias. Und der Blinde sagt, jetzt kann er deutlich sehen. Er war geheilt und hat alles klar können erkennen. Und Jesus hat gesagt, geh ihnen nicht erzählen. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, geh ihnen nicht erzählen. Es ist schon noch cool, oder? Es ist ein Parallelismus, sagt man dem. Zwei parallele Bibelstellen, die im Ablauf komplett parallel verlaufen. Beide haben einen Einführungsvers mit der Kulisse. Sie kommen irgendwie in einem Dorf an. Beide gibt es einen ersten Versuch, eine erste Berührung oder eine erste Frage. Mit einer ersten Antwort und einem teilweise gesehen. Dann gibt es eine zweite Berührung und eine zweite Frage. Und dann die klare Sicht, die klare Antwort. Ich finde das mega faszinierend, wenn ich das... So Zeug haben wir in Kanada gelernt. Da habe ich eine richtig Freude bekommen an der Bibel. Also wenn wir die parallel nebeneinander versuchen zu lesen, dann können wir sehen, dass eigentlich die Frage an die Jünger, wer bin ich, parallel steht zu der heilenden Berührung von Jesus. Und die erste Antwort von den Jüngern, da sagt irgendwie, dass sie nur teilweise verstehen, wer Jesus ist, so wie der Blinde nur teilweise gesehen hat. Und wo Jesus erneut fragt, sieht er klarer, er sagt, du bist der Messias, so wie der Blinde klarer sieht nach der zweiten Berührung. Aus dem können wir irgendwie sehen, dass das Bekenntnis von Petrus durch die Gegenüberstellung auch etwas mit Blindheit und Sehkraft zu tun hat. Jesus als Messias, als Christus zu bezeichnen, ist für die Jünger möglich, weil sie eng mit Jesus zusammen sind. So wie der Blinde durch die Berührung von Jesus hat können sehen. Es sieht so aus, als würde Markus sagen, dass das eigentliche Wunder von der Heilung dann passiert, wenn man in der Lage ist, mit dem Petrus zusammen Jesus als Messias zu erkennen. Wir können auch aus dieser parallelen Stelle herauslesen, sehen ist erkennen. Und dass das nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sehen wir ein paar Verse weiter vorne. Da sagt Jesus nämlich selber in der Warnung, nachdem die Jünger kein Brot hatten, sagt Jesus, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr keine Brote habt? Begreift und versteht ihr denn immer noch nicht? Habt ihr auch jetzt noch ein Herz, das verhärtet ist? Ihr habt Augen und seht nicht, habt Ohren und hört nicht. Also Jesus selber macht die Gleichstellung zwischen dem Sehen, zwischen den Augen und dem Verstehen schon. Geheilt werden von Blindheit heisst, Jesus richtig zu erkennen. Das können wir aus dem heraus lernen. Aber irgendwie ist das noch nicht alles. Weil in beiden Abschnitten am Schluss heisst es, sie endet mit der Aufforderung zum Schweigen. Das heisst, erzählt niemandem von dem. Sowohl beim Blinden als auch bei den Jüngern, wo ihn Jesus ja scheinbar richtig erkennt. Warum ist das da immer noch der Fall, wenn Petrus anscheinend Jesus ja klar verstanden hat? Warum hat er die Identität von Jesus nicht dafür bekannt machen? Es geht aus, dass das Problem, das ich am Anfang gestellt habe, das Messias-Geheimnis, noch nicht gelöst ist mit dieser Stelle. Wir werden jetzt bald sehen, dass der Petrus, auch wenn er den Jesus als Messias anerkennt in dieser Stelle, immer noch verschwommen sieht. Das direkte Bekenntnis löst das Problem der Blindheit noch nicht vollständig. Um jetzt weiterzukommen mit diesem Problem, müssen wir uns auch anschauen, was nach dem Vers kommt. Wir haben jetzt das Vorher angeschaut, jetzt schauen wir es nachher an, vom Kontext. Und ein bisschen spezifischer schauen wir jetzt nicht direkt die nächsten Verse an, sondern wir schauen an, was der Markus für einen anderen literarischen Trick gebraucht hat. Jetzt haben wir eine parallele Stelle gehabt. Wir haben auch schon andere gehabt. Ganz am Anfang verbindet der Markus das Neue Testament mit dem Alten, wo er den Jesaja zitiert. Die Parallelstelle haben wir. Und jetzt kommt eine neue Taktik, ein neuer literarischer Trick. Genau, das ist nochmal das Problem. Niemandem etwas davon sagen. Der neue Trick ist das Markus-Sandwich. Sagen alle mal Sandwich. Noch ein bisschen lauter.
Sandwich.
Noch einmal.
Sandwich.
Genau, das könnt ihr behalten. Wenn ihr euch das behalten könnt, ist schon mal etwas. Der Markus braucht ein Sandwich in seinem Evangelium, um uns etwas klar zu machen. Zum Beispiel so eins da. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gerne habt. Könnt ihr euch auch eins vorstellen, das euch lieber geschmückt. Ich finde das noch ein feines. Sandwich ist eine Strategie von Markus, die er braucht, um seinen Text, den er ja über Jesus schreibt, bewusst zu strukturieren. So wie wir heute lernen, den Aufsatz hat eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Zusammenfassung, braucht er die Sandwich-Struktur. Und grob gesagt ist das eine Struktur von A, B, A. Oberbrot und Unterbrot und in der Mitte hat es ein feines Fleisch, wo eingerahmt wird vom Brot. Und so kommt das Fleisch Bedeutung über. Wir brauchen die Struktur selber auch. Zum Beispiel, wenn wir jemandem ein Feedback geben, sagen wir, hey, das hast du gut gemacht, aber das könntest du noch besser machen, aber insgesamt hast du es sehr gut gemacht. Oder danke vielmals fürs Mithelfen, könntest du das bitte noch machen, merci vielmals. Also eben die A-B-A-Struktur, die kennen wir auch im Denken. Und mit dem tun wir unbewusst vielleicht sogar Gewicht legen auf das, was in der Mitte kommt und rahmen es ein. Wir haben die Struktur auch schon gesehen in einer anderen Geschichte von Markus, wo wir letzte Woche in der Kleingruppe angeschaut haben. Das ist mit der Tochter von Jairus und der blutflüssigen Frau. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Der Jairus rennt zu Jesus und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Jesus sagt, okay, komm mit. Dann berührt ihn die andere Frau und wird geheilt. Und nachher geht er zu der Tochter. Die gehören auch zusammen. Und durch die Heilung von der Frau, die Jesus berührt, können wir die andere Heilung besser verstehen. Diesmal geht es nicht um eine Heilung von einer toten Tochter, sondern um eine blinde Heilung. Die, die wir vorhin gerade gelesen haben miteinander, die eben die zwei Teile hat. Es gibt neben dieser blinde Heilung nur noch eine andere blinde Heilung im ganzen Markus-Evangelium. Das scheint mir irgendwie bedeutsam. Wissen Sie, wo die zweite steht? Ihr habt eigentlich keine Ausrede, ihr habt sie nämlich auch schon gelesen. Soll ich es sagen? Weißt du? Hast du es gesagt? Sehr gut, genau, der Bartimäus. Das ist in Kapitel 10, Vers 46 und folgende. Dort verlässt Jesus gerade Jericho und begegnet einem zweiten Blinden, eben dem Mann namens Bartimäus, und heilt ihn. Gemeinsam sind die zwei Blindenheiligen wie Brotscheiben von einem Sandwich. Ich habe es versucht, so ein bisschen darzustellen, oben und unten. Brot. Und wie bei einem Sandwich geht es uns eigentlich um das, was in der Mitte ist. Ums Fleisch. Oder für die Veggies um Avocado-Schnittlauchcreme. Oder was auch immer, Käse vielleicht. Einfach das, was in der Mitte ist, ist eigentlich das Feine. Und wie die eingerahmt vom Brot. Also wenn wir jetzt in die Mitte von diesen zwei Stellen schauen, um herauszufinden, was das Fleisch ist. Die beiden Blindenheiligen lenken unsere Aufmerksamkeit auf das. Und was ist das? Hat jemand eine Idee? Ist euch etwas aufgefallen beim Lesen? Nein? Gut. Für das bin ich da. Ich zeige es euch jetzt nämlich. Es geht um Passionsankündigungen von Jesus. In der Mitte von diesen zwei blinden Heiligen tut Jesus dreimal ankündigen, dass er leiden wird und sterben muss. Unmittelbar nach der Szene, die wir vorne gelesen haben, wo der Petrus Jesus scheinbar erkennt, folgt seine erste Passionsvorhersage. Markus 8, Vers 31 schreibt der Markus, er fing an, sie zu lehren, dass der Menschensohn viel leiden und verworfen werden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen muss. Das ist die erste Leidensvorhersage. 2 weitere folgen. Im Kapitel 9 und im Kapitel 10. Das ist die erste, Kapitel 9. Es steht etwas ganz Ähnliches. Kapitel 10, wieder etwas ganz Ähnliches. Und wie ihr da seht, 10 Vers 34, das ist gerade vor der zweiten Blindenheilung. Das Fleisch, was beim Sandwich also darum geht, sind die Leidensankündigungen von Jesus. Der Markus will, dass wir uns die genauer anschauen. Und wenn wir neben diesen Leidenshandlungen noch schauen, was sonst noch steht, ist sehr spannend, wie die Jünger darauf reagieren. Was jemand eine Bibel davon hat, könnt ihr gerne mal jemanden vorlesen. Markus 8, 32 und 33. Genau. Bei der zweiten Passionsankündigung wird der auch vorlesen, 9, Vers 33.
Sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf den Weg gestritten, wer von ihnen nur der Größte sei.
Genau. Und bei der dritten, 10, Vers 35.
Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, was ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit.
Danke vielmals. Also, ihr seht, Jesus tut dreimal sein Leiden ankündigen und dreimal versagen die Jünger. Spektakulär. Sofort nachher. Der Petrus meint zuerst, er muss Jesus zurechtweisen und sagen, nein, das passiert schon nicht. Nachher streitet es darüber, wer der Größte ist, nachdem Jesus ihnen sagt, er muss sterben. Und nachher wollen sie noch wissen, wer neben Jesus darf sitzen im Königreich. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Texte so angeordnet sind. Mit dem Sandwich von den zwei blinden Heiligen oben und unten und den 3 Leidensankündigungen und den Jüngern, die sie überhaupt nicht checken. Ich glaube, der Markus wird bewusst unsere Aufmerksamkeit lenken, lenken. Auf die Blindheit der Jünger. Und indem er das macht, verweist er zurück auf das, was wir am Anfang gesagt haben, sechs Probleme, das Messias-Geheimnis. Es geht jetzt nämlich um die wahre Bedeutung vom Begriff Messias. Und der Markus sagt, so wie bis anhin Jesus bekannt war, wie er deutet worden ist als Messias, es ist nicht richtig. Indem es die Jünger nicht verstehen, zeigt eigentlich der Markus, wie man Jesus nicht verstehen darf. Nämlich so wie die Jünger. Sie haben ihn einseitig verstanden, als König und Herrscher. Aber ein ganzheitliches Verstehen von Jesus kann sich nicht nur auf seine Herrlichkeit und Hoheit beschränken und das Leiden ausklammern. Vielmehr gehört beides zusammen. Indem Jesus sein Leiden ankündigt, zeigt er, dass sein Leiden und Sterben ganz zentral zu seiner Identität gehört. Mit diesen beiden blinden Heiligen merken wir, dass für die ganze Passage das stimmt, was in Markus 8 vorne schon war. Sehen oder gesehen heisst verstehen. Und es sind nicht die Blinden, die geheilt werden, eigentlich die wirklich blind sind, sondern die, die im Herzen blind sind. Und das wahre Wunder vom Gesehen findet dann statt, wenn wir eben das Leiden und das Sterben von Jesus wesentlich als Teil von seiner Identität kann anerkennen. Schauen wir noch rasch an, die zweite Blindenheilung. Der Text steht da. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und jetzt kommt's. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Er hat können sehen. Das heißt, er hat können erkennen, wer Jesus ist. Und was hat er gemacht? Er hat sich ihm angeschlossen auf seinen Weg. Und wo hat sein Weg angeführt? Auf Jerusalem, ans Kreuz. Wir sehen also, dass Christus, unser Messias, unzertrennlich zusammen ist mit Leiden und Sterben. Erst durchs Kreuz und durch Verstehung ist es uns möglich, eine uneingeschränkte Erkenntnis zu haben davon, wer Jesus Christus ist. Kannst du ausblenden? Merci. Der Wrede, der Theologe, den wir am Anfang davon gehabt, der hat also recht gehabt, ein bisschen. Er hat recht gehabt damit, dass er gesagt hat, die Frage nach der Identität von Jesus, wer ist das, ist zentral im Markus. Er hat auch recht gehabt damit, dass das Geheimnismotiv, das wir immerhin sehen, bewusst von Markus so platziert worden ist, dass er etwas damit sagen wollte. Aber er hat nicht verstanden, was die Absicht von Markus war, was er damit wollte. Es war nicht ein peinlich berührter Versuch, im Nachhinein etwas auszubessern, die Geschichte irgendwie gerade zu biegen. Vielmehr ist das Messias-Geheimnis ein Mittel, um uns zu zeigen, wer Jesus ist als Messias. Und gerade gleichzeitig auch, um zu definieren, was Messias heisst. Das Problem war nicht, dass niemand gesagt hat, Jesus ist der Messias, sondern die unerwartete Art, wie er den Begriff ausgefüllt hat. Durch Leiden, Tod und Auferstehung. Jesus hat gesagt, er sei der Messias, aber dann ist er gekreuzigt worden. Für die Juden war das völlig unverständlich. Mit dem Alten Testament im Hintergrund wissen wir, der Messias war der Retter vom Volk. Der, der kommt und sie von der Unterdrückung befreit. Der grosse Kriegerheld, der endlich die Juden wieder zu einem ernstzunehmenden Volk macht. Jesus hat gesagt, ich bin der, aber ich bin der anders, auf eine neue Art. Jesus war nicht einfach Wunderheiler und ein grossartiger Lehrer, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Nur so verstehen wir ihn richtig. Wenn wir also Jesus richtig verstehen wollen, brauchen wir beides. Seine Herrlichkeit, seine Gottheit, seine Gottessohnschaft, sein Wunderwirken, aber eben auch sein Leid. Seine Bereitschaft, in den Tod zu gehen. Beides gehört zusammen. Was heisst das jetzt für mich? Was heisst das für uns? Wir haben einen heiligen Gott, aber wir haben auch einen Gott, der das Leiden kennt. Gott versteht uns nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern Gott versteht uns auch, wenn es uns nicht gut geht. Und wenn wir selber wie Jesus werden wollen, heisst das, dass wir auch beide Seiten annehmen müssen. Die Herrlichkeit von Gott, die Macht vom Heiligen Geist in unserem Leben, aber eben auch das Leid. Sozusagen die guten wie die schlechten Tage. Alles soll zur Ehre von Gott dienen. Das Leben ist kein Ponyhof, sagt man so schön. Und es ist auch mit Jesus kein Ponyhof. Wir dürfen glauben, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit schreiten können, aber wir dürfen auch vertrauen, dass Gott bei uns ist, in unserer persönlichen Nacht, in der Ferne, im Trauer, im Leid, in der Verfolgung und in der Bedrängnis. Wie wir immer gesehen haben, bei der zweiten Blindenheilung bedeutet Jesus nachzufolgen schlussendlich, ihm ans Kreuz zu folgen. Und noch etwas Zweites lese ich aus dem heraus. Die Jünger haben sie überhaupt nicht gecheckt. Eigentlich von A bis Z nicht. Jesus hat sie immer wieder beiseite genommen und sie ihnen erklärt und sie haben wieder irgendetwas machen. Aber ich bin kein Deut besser. Genau wie die Jünger sehen wir oft auch nicht, wer Gott ist. Wir sehen nicht, was Jesus von uns will, wie er in unserem Leben wirkt, was er mit uns will. Und wir gehen einfach blind unseren Weg, wenn wir unseren Kopf durchsetzen. Die Grössten sind. Sorgen uns mehr um das, was die anderen denken. Und trotzdem nimmt Jesus die Jünger immer wieder mit. Er lässt sie nicht dort und sucht sich neue, bessere Gefährten. Er nimmt die 12, die er ausgewählt hat, mit auf seinen Weg. Und ich glaube, das macht er auch mit uns, mit dir und mir. Jesus ist gnädig und geduldig. Und er will Grosses tun mit unserem Leben. Auch wenn wir immer wieder blind sind. Jesus, ich danke dir für die Bibel, die wir haben dürfen, für die coolen Geschichten, die da aufgeschrieben sind. Und dass sie nicht einfach Erinnerungsfetzen sind, die so auf das Blatt geschrieben sind, sondern dass sich die Leute von deinem Heiligen Geist geleitet, auch in der Komposition etwas überlegt haben, dass wir tiefere Wahrheiten dürfen erkennen, dadurch, wie der Text geschrieben ist. Ich danke dir für deine Identität als Messias und das du nicht nur der grosse Gott bist, sondern auch der leidende Gott. Dass du bis ins Äußerste gegangen bist, um uns zu retten. Ich möchte das annehmen und dir nachfolgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns neu die Augen öffnest, für wer du bist und uns Mut schenkst, zum Nachfolgen. Amen.